Lob und Dank sei dem Herrn, auch für diese kostbaren Gesänge, die wir zu seines Namens Ehre singen dürfen. Und hier haben wir im Lied 583 gesungen, in der zweiten Strophe: In der Stunde der schwersten Versuchung, wenn es scheint, als hörte Gott nicht, lasst uns ruhen auf dem Felsen des Wortes. O glaub nur, und alles wird Licht. Ich glaube, ihr lieben Brüder und Schwestern, dass vielleicht manchmal es so aussieht, als ob Gott nicht hört, als ob er nicht sieht, als ob er nichts wissen will von uns. Aber hier haben wir diese feste Zuversicht und diese Ermunterung durch diesen Liederdichter, wie er in dieser Strophe es so wunderbar zum Ausdruck bringt, dass wir auf dem Felsen des Wortes stehen sollen und ihm vertrauen und ihm glauben. Und dann wird der Augenblick erscheinen, wo alles Licht werden wird. Und das sind wir gewiss, dass es so sein wird. Ich möchte ein Gotteswort lesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem 48. Kapitel, vielleicht gleich von vorne, vom Vers 1, Jesaja 48, von 1. Höret dies, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach Israels Namen benannt und aus Judas Leib hervorgegangen seid, die ihr schwört beim Namen des Herrn und euch zum Gott Israels bekennt, doch nicht in Wahrhaftigkeit und nicht in Gerechtigkeit. Denn nach der heiligen Stadt haben sie sich den Namen beigelegt und auf den Gott Israel stützen sie sich, dessen Namen Herr der Heerscharen ist. Die früheren Weissagungen habe ich vor dem verkündet. Aus meinem Munde sind sie vorhergegangen und ich habe sie kundgetan. Plötzlich habe ich sie vollführt, so dass sie eingetroffen sind. Weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine Eisenstange und dein Stirn von Erz ist, so habe ich es vor dem dir kundgetan und es dich hören lassen, bevor es eintrifft, damit du nicht sagen könntest, mein Gottesbild hat sie vollbracht, und mein Schnitzbild, so wie mein Gussbild, hat sie geboten. Du hast es gehört. Betrachte es nun alles. Und wollt ihr es nicht bezeugen? Von nun an aber lasse ich dir Neues hören. Und zwar geheim gehaltenes, wovon du nichts gewusst hast. Jetzt erst kommt es zur Ausführung und nicht schon vor dem. Denn vor dem heutigen Tage hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen könntest, ich habe es ja schon gewusst. Nein, du hast es weder gehört noch gewusst, noch ist dein Ohr vor dem dafür geöffnet gewesen. Denn ich weiß, dass du gar treulos bist, und dass man dich abtrünnig von Mutterleibe an genannt hat. Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück, und um meiner Ehre willen übe ich Schonung dir zugute, dass ich dich nicht ausrotte. Wisse wohl, ich habe dich geläutert, aber dir nicht als Silber erfunden. Ich habe dich geprüft im Glutofen des Leidens, um meinetwillen vollführe ich es, denn wie dürfte mein Name entweiht werden, und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Höre auf mich, Jakob, und du Israel, den ich berufen habe. Ich bin derselbe, ich der Erste und ich auch der Letzte. Hat doch meine Hand die Erde gegründet und meine Rechte den Himmel ausgespannt. Rufe ich ihnen zu, so stehen sie allesamt da. Versammelt euch alle und hört, wer unter ihnen hat dies vorausgesagt? Den der Herr liebt, wird seinen Willen an Babylon vollstrecken und seinen Arm an den Chaldäern wirken lassen. Ich habe es angekündigt, ich habe ihn auch berufen, ich habe ihn auftreten lassen, und er wird sein Unternehmen siegreich durchführen. Tretet heran zu mir, vernehmt dies, ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Nein, seit der Zeit, wo es vor sich geht, bin ich dabei gewesen. Jetzt aber hat Gott der Herr mich gesandt und seinen Geist. So hat der Herr gesprochen, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich der Herr, dein Gott, bin es, der dich gelehrt zu tun, der dich lehrt zu tun, was dir zum Heil dient, der dich auf dem Wege leitet, den du gehen sollst. Ach, dass du auf meine Gebote geachtet hättest, dann wäre deine Wohlfahrt geworden wie ein Strom und deine Gerechtigkeit wie die Wellen des Meeres. Denn würde deine Volksmenge dem Sande gleichen und deines Leibes Sprösslinge den Sandkörnern, und ihr Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem Angesicht. Bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Wir können Gott danken, denke ich, liebe Brüder und Schwestern, denn wir wissen, Gott ist ein treuer Gott. Er hat von Anfang an zu seinem Volke geredet und wollte immer nur das Gute mit seinem Volke. Er hat ihnen kundgetan im Voraus Dinge und wusste, wie sie alle beschaffen waren, hat sich ihnen kundgetan und wollte nur, dass ihnen in allen Stücken geholfen wird. Ich dachte so darüber nach, er hat ihnen viele Dinge kundgetan, damit sie nicht sagen konnten, dass jemand anders ihnen das kundgetan hat. Und er hat sie von Mutterleib an doch wunderbar geschaffen und hat sie geliebt und hat ihnen Großes geoffenbart und hat sein Versprochenes, was er ihnen versprochen hat, auch in Erfüllung gehen lassen. Und ich weiß es nicht, aber Brüder und Schwestern, wenn wir doch betrachten, er hat in der Tat Neues kundgetan. Und so, wie er das Alte, das er verheißen hat, in Erfüllung hat gehen lassen, so wird ebenfalls das, was er neu geredet hat, auch in Erfüllung gehen. Ganz gleich, ob wir es gleich sehen oder nicht gleich sehen, ob wir meinen vielleicht, dass es geschehen wird oder nicht geschehen wird, ob wir geduldig oder ungeduldig werden, eins ist sicher, was der Allmächtige geredet hat, das kommt zustande. Zur Zeit oder zur Unzeit, wann es immer sein mag, Gott weiß, wann er es erfüllen soll. Er weiß, wann es in Erfüllung gehen wird. Und so sind wir besonders auch dankbar, weil wir wissen, dass er der Erste war und dass er auch der Letzte ist. Und dass er auch in unseren Tagen noch sich nicht geändert hat, sondern der gleiche geblieben ist. Und es mag manchmal sein, so wie wir gesungen haben in diesem Liede, als ob wir die Verlassenen sind, als ob wir nicht sehen. Aber wir dürfen uns auf dem Felsen des Wortes stützen, wir dürfen uns berufen auf sein Wort und wir dürfen ausharren auf seinem Wort. Und zu seiner Zeit werden wir das schauen dürfen, was er verheißen hat. Und dafür sind wir sehr froh und sehr dankbar, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt aber hat Gott der Herr mich gesandt und seinen Geist. Ja, ist das nicht etwas Wunderbares? Ja, er hat genommen, wem er wollte, und hat ausgesandt seine Knechte, früh und spät. Und sie mussten das sagen, was er ihnen aufgetragen hatte. Sie konnten nichts von selbst aus sagen, und sie sind auch nicht von selbst aufgetreten, sondern im Auftrage ihres Gottes sind sie gegangen und haben dem Volke das vorgetragen, was er ihnen zu sagen hatte. Es ist merkenswert, dass er alle ihre Vorhaben, all ihre Gedanken und ihre Einstellungen im Voraus wusste. Gott weiß alle Dinge wohl. Er kennt auch unsere Herzen. Er kennt auch unsere Gedanken. Nichts ist vor ihm verborgen, liebe Brüder und Schwestern. Das sind wir so froh und so dankbar, dass wir zu ihm hintreten dürfen auch heute Abend, dass wir ihm bitten, er möge uns Gnade und Kraft verleihen, auch weiterhin in diesem Glaubensstande festzustehen, auf sein Wort zu schauen, auszuharren, abzuwarten, bis Gott selbst etwas in Erfüllung gehen lässt. Und vielleicht gehen manche Dinge in Erfüllung, wo vielleicht vor unseren Augen gar nicht so sichtbar sind. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass vieles sich erfüllt, auch vielleicht mit den Völkern und Nationen. Es hat alles seine Zeit und seine Stunde. Und darum wollen auch wir ausharren, wollen ihm die Ehre geben. Tretet heran zu mir, vernehmt dies. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Nein, der Herr Jesus, er hat gesagt, habe ich im Verborgenen geredet? Nein, er hat nicht im Verborgenen geredet. Sie alle durften hören, was er zu sagen hat. Aber wem es von Gott nicht aufgeschlossen war, dem war es ein Rätsel. Und das ist das Gleiche in unseren Tagen. Wenn jemandem das Wort nicht aufgeschlossen wird und die Geheimnisse, die Gott geredet hat, dem bleiben sie verborgen und verschlossen. Aber wir können Gott danken, dass er uns Gnade geschenkt hat, dass wir das, was er gesagt hat, aufnehmen dürfen und dass wir seine harren dürfen, bis er uns zu sich holen wird in seine Herrlichkeit. So sind wir auch heute Abend dankbar, dass wir hier sein dürfen, um anzubeten und auch noch zu hören, was er uns durch sein teures und heiliges Wort zu sagen hat. Ehe Bruder Frank mit dem Worte weiter dient, lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für diesen Gnadentag, den wir wieder erleben durften, dass wir hier sein dürfen, um dir wieder die Ehre und den Lobpreis darzubringen, dass wir hier sein dürfen, um dein Wort zu hören, um dich anzubeten, um die kostbaren Lieder zu singen. O Herr, nimm hin den Lobpreis aus unser aller Herz und Mund, o Gott. Wir sind dein Volk, die Herde deiner Hand. Du hast uns geliebt. Wir sind nur Pilgrime auf dieser Erde. Ja, wir gehen, wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir müssen bald von dieser Stätte gehen. Wir sind Pilgrime, Herr, auf dieser Erde. Wir erwarten etwas, Herr, und möchten bei dir sein, in dein Reich, in deine Herrlichkeit. Wir wissen auch nicht, wann wir gerufen werden, wann du uns kommen heißt. Aber Herr, wir möchten bereit sein, möchten in der Zeit dein Wort zu uns reden lassen, Herr, möchten dein Wort in uns aufnehmen, es beherzigen, es glauben und dir die Ehre und den Lobpreis darbringen. Deiner harren, Herr, denn wir wissen, Herr, du, Herr, wirst alles wunderbar hinausführen, was du kundgetan hast. Du verspätest dich nicht. Nein, Herr, zu deiner Zeit wirst du alles wohlmachen. Anbetung und Ehre deinem Namen. Wir bitten dich, segne alle, Herr, die heute Abend auch nicht hier sein können. Segne auch dein gesamtes Volk, alle deine Kinder, nah und fern. Sei du mit allen, sei allen gnädig, im Osten, im Westen, im Norden und im Süden, Herr. Herr, alle vielleicht, die leiden müssen um deines Namens willen, alle, die krank sind, o Gott. Du kennst jedes einzelne Herz. Du siehst jeden einzelnen Seufzer, der zu dir emporsteigt. Du kennst auch unsere Herzen. Du kennst auch unser Leben, Herr. Du weißt, wie wir beschaffen sind. Wir beten dich an und bitten dich, sei uns gnädig, auch heute Abend, und hilf uns, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade, ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn für die Gnade und das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Ich habe daran gedacht, dass wir so lange schon keine Bibelstunde mehr hatten. Und das wäre doch mal ganz schön zu hören, welche Fragen unter dem Volke sind, damit wir, so Gott uns hilft und wir es vermögen, sie antworten können. Manchmal hilft das. Es ist immer nützlich, wenn Fragen beantwortet werden können. Ich merke es ja, wenn es irdische Fragen in diesem oder jenem gibt und er plagt sich damit ab, wird damit nicht fertig. Und wenn sie dann beantwortet werden, ist das, als sei eine Last von einem genommen. Man bekommt Klarheit, Übersicht, Einsicht und alles, was dazu gehört. Mein Schwager gab mir noch die Grüße ab von Bruder Kupka aus Polen. Ich habe sie eben selber noch gelesen. Er lässt alle ganz, ganz herzlich grüßen und fühlt sich mit uns verbunden. Wir wollen dem Herrn danken, dass noch einige da sind, die stehen geblieben sind. Das hört sich vermessen an. Aber ich glaube einfach, hundertprozentig, dass wir im Recht sind. Das ist ein... Ich glaube das aus voller Überzeugung. Und das nicht um unseren Willen, um unsere Ansichten willen, unsere Offenbarungen willen, Erkenntnisse willen, ganz schlicht und einfach um des Wortes Gottes willen. Und das Wort Gottes wird Recht behalten in alle Ewigkeit. Und wir haben, weil wir das Originalwort glauben, davon abgesehen, je etwas zu deuten. Ist es euch aufgefallen im Laufe der Jahre, dass wir nichts gedeutet haben, sondern gewartet haben, bis es uns aus dem Worte klar geworden und wir hier unseren Finger darauf legen konnten und es aus der Heiligen Schrift lesen. So haben wir immer gewusst, das stimmt. Nicht, weil wir es gesagt haben, nicht, weil Bruder Brenham es sagte, sondern weil Gott es schon in seinem Worte gesagt hat. Und damit ist dann wirklich jeder Zweifel ausgeräumt und jede Frage, die den geistlichen Bereich betrifft, muss aus der Heiligen Schrift beantwortet werden. Man braucht nicht, wie es irgendwo steht, übers Meer zu fahren, um die Antwort zu bekommen. Nein, nahe ist dir das Wort in deinem Munde und dass du es aussprichst. Nicht unsere Gedanken, sondern das Wort ist nahe, es ist in unserem Herzen und ist in unserem Munde. Für uns ist das ganz schwer. Ich kann es euch ruhig sagen, Bruder Russ und ich und Sie ja alle, die hier nach vorne gehen, uns wär's am liebsten, wir könnten da sitzen bleiben. Stimmt's, Bruder Russ? Ja. Er sagt Amen und wir alle, die wir nach vorne gehen müssen, ich sage ausdrücklich, gehen müssen. Nicht gehen wollen und nicht gehen möchten, sondern gehen müssen. Aber wir freuen uns, dass wir einen Anteil am Worte Gottes haben, am Tun Gottes haben. Und wenn eine Zeit der Dürre da ist, die war auch zur Zeit Elias, und dennoch dürfen wir ausharren und wissen, Gott hat für alles Zeit und Stunde im Voraus geplant. Und alles, was Menschen angekündigt haben und noch werden, kann nicht zur Erfüllung gelangen, weil Gott alles schon selber festgelegt hat. Und darin ruht unser Glaube. Als so die ersten Verse vorgelesen wurden, die ja ein Tadel sind, dann hätte ich es fast laut ausgesprochen: Herr, wie viel Recht hast du? Du hast so Recht in allem, was du sagst. In allem, was Gott sagt, hat er Recht. Und wenn er tadelt, das ist so wohltuend. Sein Tadel ist wie Balsam. Ergeht es euch auch so? Wenn ein Mensch den anderen tadelt und ihn so ein bisschen da zurechtbiegen möchte, dann kommt das irgendwie nicht an. Wir lehnen uns innerlich dagegen auf. Stimmt's? Aber in dem Moment, also so erging es mir zum Beispiel heute Abend. Ich hätte laut sagen: Herr, du hast recht. Das ist so wahr, was du gesagt hast. Das stimmt. Es ist Balsam. Es tut so wohl. Man kann von Herzen Ja sagen zu allem, was Gott gesagt hat. Wenn wir begreifen, dass Gott ja nur deshalb tadelt, um uns aufmerksam zu machen auf das, was er anders sehen und haben möchte, dann erkennen wir in seinem Tadel seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Sein Tadel ist nie ein Schlag, um uns zu Boden zu werfen. Sein Tadel ist die ausgestreckte Hand, uns zu helfen und aufzurichten. Und wenn wir das so sehen, dann können wir uns freuen, dass er noch tadelt. Vielleicht ist das allen gar nicht so sehr aufgefallen, aber der Herr hat schwere Vorwürfe und schlimmen Tadel hat er hier, wenn ich mich recht erinnere, gleich am Anfang ausgesprochen. Denn er sagt hier: Höret dies, ihr vom Hause Jakob, die ihr nach Israels Namen benannt und aus Judas Leibe hervorgegangen seid, die ihr schwöret beim Namen des Herrn und euch zum Gott Israels bekennt, doch nicht mit Wahrhaftigkeit und nicht in Gerechtigkeit. Denn nach der heiligen Stadt haben sie sich den Namen beigelegt und auf den Gott Israel stützen sie sich, dessen Name der Herrscher ist. Wir wissen, Jakob rang mit Gott. Er hatte ein Erlebnis mit dem Herrn. Sein ganzes Leben wurde verwandelt. Sein Name war ja vorher oder bis dahin Jakob und dann war er Israel. Und was hat es allen anderen genutzt, die den Namen Israel getragen haben? Mit Gott hatten sie keine Begegnung, haben nicht mit ihm gerungen, haben nicht den Sieg davongetragen, haben den Namen getragen. Und das Tragen des Namens allein hat überhaupt nichts genützt. Sie hätten das Erlebnis, das zu dieser Namensänderung geführt hat, haben müssen. Und dann wär's gut gewesen, wenn wir das auf uns übertragen. Und das, Gott weiß es ist kein Tadel, aber es nützt uns nichts, den Namen Christi zu tragen, uns auf den Gott Israels und Jakobs zu berufen. Es sei denn, dass wir mit diesem Worte und mit den Erlebnissen, die Männer Gottes und Kinder Gottes gemacht haben, tatsächlich übereinstimmen. Ich sag's noch einmal. Jakob war ein Überlister, er war ein schlechter Knecht. Und dann begegnete er dem Herrn. Und der Herr hat ihm noch einen richtigen Stoß versetzen müssen, damit er mal weiß, dass er nicht so stark tun kann, wie er getan hat, sondern dass der Herr das letzte Wort hat und dass er nicht ihn überwältigt, sondern von ihm überwältigt wird. Hier heißt es, die ihr schwört beim Namen des Herrn und euch zum Gott Israels bekennt. Und dann kommt der Hammer. Doch nicht in Wahrhaftigkeit und nicht in Gerechtigkeit. Ihr Lieben, wir versuchen an dieser Stelle, soweit es geht, ehrlich zu sein, ohne dem Unglauben das Tor zu öffnen. Ich meine, es ist ein großer Unterschied, ob Menschen im Unglauben untergehen und sich der eigenen Hilflosigkeit überlassen oder ob sie reell feststellen, wo es mangelt und was noch da sein müsste und nicht ist, und dann im Glauben und im Gebet zum Herrn kommen. Wir haben weder durch Atmosphäre noch durch irgendetwas versucht, das herbeizuführen, was nur durch das Wort und den Geist gewirkt werden kann. Aber im Glauben dürfen wir uns auf den Herrn berufen. Und wenn er uns heute Abend sagen würde, ihr kommt zwar vor mein Angesicht, ihr betet, aber ihr tut's nicht mit aller Wahrhaftigkeit, ihr tut's nicht mit aller Aufrichtigkeit, ihr tut's nicht in aller Gerechtigkeit, dann hat er das Recht dazu. Denn wir müssen uns einmal auch Gott in seiner absoluten Wahrhaftigkeit und absoluten Heiligkeit und absoluten Gerechtigkeit vorstellen und dann uns ihm gegenüberstellen. Und was bleibt da noch übrig? Da ist selbst unsere Gerechtigkeit, die wir alle mitbringen könnten, nichts anderes wie ein besudeltes Gewand vor seinem Angesicht. Und was ist dann? Dann schlagen wir unsere Augen zu Boden, zum Staube, von dem wir genommen worden sind, und sagen, Herr, was hast du an uns und in uns gesehen, dass du uns begnadigt, dass du uns erlöst und zu deinen Kindern gemacht hast? So sehen wir, dass der Herr in einem harten Tadel solch eine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit walten lässt. Ist das nicht wunderbar? Wenn der Liederdichter singt, Gott ist die Liebe, dann ist das wahr. Aber weil er die Liebe ist, lässt er nicht alles durchgehen, sondern möchte, dass auch unsere Liebe zu ihm zunehme, ja, dass wir in dieser göttlichen Liebe vollkommen werden könnten und dass auch die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit und die Gerechtigkeit und alles, was so vor Gott erforderlich ist, doch nicht immer fort auf sich warten ließe, sondern dass wir vom Herrn reich beschenkt werden könnten, mit einem Herzen, nach seinem Herzen. Das wünsche ich mir tatsächlich, ein Herz zu haben, an dem er Wohlgefallen hat. Dann heißt es, denn nach der heiligen Stadt haben sie sich den Namen beigelegt. Man kann sich einen Namen beilegen, den frömmsten, den es auf Erden gibt, und auf den allmächtigen Gott berufen. Das ist alles sehr schön. Warum nicht? Aber damit ist es nicht getan. Das Erlebnis gehört dazu. Wir wissen, wenn wir andere Stellen lesen würden, dass Gott ein Volk erwählt hat, dann hat er aus diesem Volke einen Stamm erwählt. Wir haben das hier ja mal durchgenommen. Und dann hat er aus diesem Stamm wieder einen Mann erwählt. Das ging so von dem ganz Großen. Es wurde immer enger und immer enger. Und dann sehen wir hier, wird sogar Juda erwähnt. Und es heißt, aus Juda soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr ist. Die Verheißung im Propheten Micha, wahrlich, du bist nicht die kleinste oder die nichtigste unter den Städten Judas. Was war's? Gott hat die Heilsgeschichte gemacht. Wir haben auch den Text, der noch weiter steht, ja schon betrachtet. Gott hat Weissagungen geschenkt. Sie sind niedergeschrieben worden. Aus seinem Munde gingen sie hervor. Und alles, was er gesagt hat, das trifft ein. Aber hier steht das Wort: Plötzlich habe ich sie vollführt. Da ist überhaupt nicht viel vorher. Urplötzlich habe ich sie erfüllt. Menschen haben Jahrtausende gewartet, Jahrhunderte, Zeiten vergingen und alle Hoffnung ist fast mit der Zeit vergangen. Urplötzlich hat Gott sein Wort eingelöst. Hier steht tatsächlich das Wort plötzlich geschrieben. Und ich habe sie kundgetan. Plötzlich habe ich sie vollführt, so dass sie eingetroffen sind. Nicht so langsam und schön, so immer vor sich hin, sondern plötzlich habe ich sie erfüllt. Es gibt einfach Menschen, die das nicht so sehen oder fassen oder einplanen können, wie Gott es getan hat. Sie möchten ein Werk Gottes oder eine bestimmte Sache so schön langsam vor sich her tun. Ja, wenn ich's langsam vor mich her tue, dann hat es Gott doch überhaupt nicht getan. Wir müssen tatsächlich begreifen, dass die Verkündigung des Wortes Gottes dazu geschieht, um uns auf das, was Gott tun möchte, vorzubereiten, damit er es tun und seine Verheißungen erfüllen kann. Aber das Tun geht genauso von Gott aus, wie das Wort von Gott ausgegangen ist. Dann heißt es ja, du hast es gehört, betrachte es nun alles, und ihr wollt ihr es nicht bezeugen? Doch, wir wollen es bezeugen. Wir bezeugen von ganzem Herzen, aber wir machen es nicht. Wir bezeugen es, wir verkündigen es, wir predigen es, wir lehren es, aber wir machen es nicht. Wir überlassen das Tun unserem Gott. Wie herrlich, wie herrlich. Was soll Gott mit unserem Tun schon anfangen? Auch da bleiben wir auf der Strecke und kommen zu kurz. Du hast es gehört. Betrachte es nun alles. Und ihr wollt ihr es nicht bezeugen? Doch, von Herzen. Von Herzen wollen wir bezeugen, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Von Herzen dürfen wir glauben, dass keine Verheißung unerfüllt bleiben wird, sondern dass Gott sie alle einlöst. Meint ihr, dass wir es uns leisten könnten, auch nur den geringsten Zweifel Gott und seinem Worte gegenüber aufkommen zu lassen? Das ist nicht möglich. Wenn wir zweifeln wollen, dann an uns oder an sonst was, was weiß ich, aber gewiss nicht an Gott und an seinem Worte. Du hast es gehört, betrachte es nun alles, wollen wir tun. Das tun wir jedes Mal. Wir kommen zusammen zur Wortbetrachtung. Wir kommen zusammen, um uns vor Augen zu führen, was der Herr kundgetan hat, und wir sind bereit, es immer zu bezeugen. Von nun an aber lasse ich euch Neues hören, und zwar Geheimgehaltenes, wovon du nichts gewusst hast. Auch das ist eingetroffen. Es gab urplötzlich eine Stunde, einen Tag in meinem Leben, wo mir aufging, dass hier etwas verkündigt wird, was ich nicht gehört habe, was ich nicht gewusst habe, was ich nicht geahnt habe. Urplötzlich war es da. Geheimgehaltenes ist verkündigt worden. Jetzt erst kommt es zur Ausführung und nicht schon vorher. Es gibt tatsächlich Menschen, die haben schon immer alles gewusst. Wenn man eine Sache vorträgt aus dem Wort Gottes, das haben sie schon gewusst. Und wo man hin will, von dort kommen sie schon zurück. Aber dank sei dem Herrn, dass es aufrichtige Menschen gibt, ehrliche Menschen gibt, die sagen können, ich habe all diese Dinge vorher nicht gewusst. Und ich werde. Ihr könnt mir böse sein und könnt denken, das hat er sich vorgenommen. Die Gedanken sind frei, aber manchmal wird Gott sie wohl auch noch richten. Es gibt einen Ausspruch, da sagt Bruder Brenham tatsächlich, das habe ich bis gestern nicht gewusst. Und was würden wir dazu sagen? Wir würden sagen, Mann Gottes, warst du nicht Prophet seit Kindesbeinen an? Hast du nicht selber bezeugt, das erste Erlebnis, an das du dich erinnern kannst, war folgendes? Nämlich, als du noch ein weißes Nachthemdchen anhattest, das bis zum Fußboden reichte, und dein Onkel kam mit Schnee in die Stube hinein, und er ging hin oder kroch hin und hat den Schnee von den Stiefeln tun wollen, und da sah er die erste Vision. Die erste Vision. Ein Prophet Gottes, als Prophet geboren, von Mutterleibe dazu bestimmt, und auch er hat in Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gesagt, bis gestern habe ich es nicht gewusst. Wenn wir da an Öffnung der Siegel und an manche Dinge denken, die Gott geoffenbart hat, und dann gibt es trotzdem Menschen, die haben es immer schon gewusst, aber lasst mich es deutlich sagen, sie wissen es heute noch nicht. Menschen, die schon alles gewusst haben und die alles schon richtig gesehen haben und die schon immer wussten, was Paulus gesagt hat, die wissen heute noch nicht, was Paulus oder Petrus oder Männer Gottes gesagt haben. Sie meinen es nur, aber dem ist nicht so. Wie hier Menschen sich auf den Namen Jakobs, auf den Gott Israels, auf Jerusalem, auf alles berufen haben, aber die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit und die Gerechtigkeit, die war nicht da. Nein, das sei ferne. Wir haben manches nicht recht getan, aber darin können wir vor Gott bestehen. Wir sind ehrlich genug und sagen, das haben wir nicht gewusst. Wir nehmen es zur Kenntnis und sind dankbar dafür, dass Gott uns Klarheit geschenkt hat. Und wie oft haben wir anderen Denominationen unterstellt, dass sie alten Sauerteig mit hinübergenommen haben, von Generation zu Generation. Und wir sind so kurzsichtig, dass wir nicht einmal sehen, was wir alles noch mit hinübergeschleppt haben. Und wir hegen und pflegen das, wie man das ja mit dem Sauerteig macht. Man kann ihn schön in beide Hände nehmen und so hin und her damit spielen und ihn dann wieder hinlegen. Aber er bläht ja immer mehr auf, und es ist am besten, man tut ihn hinaus, wie Paulus es an die Korinther schreibt, tut den alten Sauerteig heraus, damit ihr durch und durch ein Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit werdet. Wir sind immer einverstanden mit Dingen, die uns nicht betreffen. Die können aufgeräumt werden, die brauchen wir nicht mehr, aber sind es Dinge, an denen wir uns irgendwie festhalten, dann möchten wir es nicht loslassen. Alles andere lassen wir erfahren. Das bedeutet uns ja nichts. Aber das, gerade was wir nicht fahren lassen wollen, und wenn es nicht in den Plan Gottes und in das Wort Gottes hineinpasst, dann sollte es uns genommen werden. Hier heißt es, nein, du hast es weder gehört noch gewusst, noch ist dein Ohr vor dem dafür geöffnet gewesen. Alles nicht. Weder gehört, noch gewusst, noch verstanden, noch Ohr geöffnet. Gott tut alles zur rechten Zeit. Stellt euch vor, die Botschaft, die der Mann Gottes für dieses Gemeindezeitalter gebracht hätte, wäre es in den Tagen Luthers gebracht worden. Undenkbar, unmöglich. Aber genauso unmöglich wäre, wenn jene Botschaft heute gebracht würde. Seht doch die göttliche Reihenfolge, die göttliche Ordnung, wie Schritt für Schritt von Licht zu Licht und von Klarheit zu Klarheit der göttliche Weg mit der Gemeinde aussieht. Ja, da kann man ruhig, da können alle ruhig abends sagen, denn das stimmt ganz gewiss. Nein, du hast es weder gehört noch gewusst, noch ist dein Ohr vor dem dafür geöffnet gewesen. Wie gern denken wir da an die Erscheinung des Herrn in der Wolke am 28. Februar 62 oder nein 63, als Bruder Branham gesagt wurde, dass er zurückkehren soll nach Jeffersonville, weil die Zeit der Öffnung der sieben Siegel gekommen ist. Vor dem hat er gewartet. Er wusste, es wird etwas kommen. Er wusste nicht wie, er wusste nicht was. Auch er konnte nicht sagen, ich habe das schon alles irgendwie geahnt. Nein, er musste sagen, stellt euch vor, ich habe vor Jahren darüber gepredigt und habe in den Notizen nachgelesen. Und jetzt ist alles ganz anders, wie ich es damals gepredigt habe. Also, auch er hat nur das gewusst, was Gott ihm geoffenbart hat und hat es entsprechend im Laufe der Jahre durch seinen Dienst gebracht. Aber wir glauben von ganzem Herzen, dass seinem Dienst nichts mehr folgen kann. Einfach weil geschrieben steht, dass in den Tagen das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen sein wird, wie er es seinen Knechten, den Propheten, nicht den Predigern und nicht den Evangelisten, sondern seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Damit hat es sich. Wenn heute jemand mit einer neuen Offenbarung kommt, dann soll er erstmal den Beweis bringen, dass er Prophet ist. Und das wird sehr schwer sein. Wird einigen vormachen können, aber das wird bestimmt nicht glücken. Weiter heißt es hier, denn ich weiß, dass du gar treulos bist und dass man dich abtrünnig vom Mutterleibe an genannt hat. Da haben wir es wieder. Gott kündigt an, sagt, was geschehen soll, wie es geschehen wird. Und dann wird uns wieder aus seiner Sicht der Spiegel vor Augen gehalten, in den wir voll hineinschauen. So sind wir, wie er es hier beschrieben hat, abtrünnig von Mutterleibe an. Da kommt mir ein Wort des Apostels Paulus aus Galater 1. Er sagt dort, als es dem gefiel, der mich von Mutterleibe an dazu ausgesondert hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Beides. Von Mutterleibe an abtrünnig eigene Wege, eigene Gedanken, eigene Werke zu den Füßen eines Gamaliels sitzend. Und plötzlich sagt der gleiche Mann, ich muss es vorlesen, damit alle wissen, dass es geschrieben steht, aber ich hoffe ja, dass wir die Bibel alles so gut kennen. Es heißt in Galater 1, 15, als es aber dem, der mich vom Mutterleibe an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefällig war, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich die Heilsbotschaft von ihm unter den Heiden verkündigte. Da habe ich mich auch nicht, da habe ich mich sofort nicht an Menschen von Fleisch und Blut gewandt. Bin auch nicht nach Jerusalem zu meinen Vorgängern im Apostelamt hinaufgegangen. Nein, ich begab mich nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Was war's? Menschen, die wir alle sind, von Mutterleibe an, abtrünnig, dem Tode preisgegeben, auf eigenen Wegen gehend, und plötzlich kommt die Gnade Gottes in unserem Leben,
und das Erste wird als ungültig erklärt und das Göttliche wird als gültig erklärt. Gott hat uns, als wir in diese Welt hineinkamen, schon dazu bestimmt, ja vor Grundlegung der Welt, dass wir sein Eigentum sein sollten. Ein ungläubiger Mensch wird sagen, hört mal her, das ist ein Widerspruch. Nein, überhaupt nicht. Das hat Gott getan. Beides stimmt, aber das Zweite hebt das Erste auf. Und dann gilt das Erste nicht mehr, sondern das Zweite. Weiter steht, um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück. Das wissen wir alle. Und um meine Ehre willen übe ich Schonung dir zugute, dass ich dich nicht ausrotte. Wenn Gott uns vergelten wollte, wie wir es verdient haben, keiner von uns würde seinen Hals ausstrecken, geschweige seinen Mund öffnen. Wir alle würden stille werden vor seinem Angesicht und in Ehrfurcht seinen Namen anrufen. Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück und um meiner Ehre willen übe ich Schonung dir zugute, dass ich dich nicht ausrotte. Wisse wohl, ich habe dich geläutert, aber nicht als Silber erfunden. Ich habe dich geprüft im Glutofen des Leides. Um meinetwillen vollführe ich es. Zweimal hintereinander. Das ist nicht, dass irgendjemand sagt, ja, jetzt hat Gott mich geläutert. Ich habe die schweren Prüfungen alle hinter mich gebracht. Jetzt stehe ich ihm zur Verfügung. Jetzt kann ich dies und das machen. Solche Leute hat Gott noch nie gesucht und die kann er sehr schlecht brauchen. Er sagt dir ganz deutlich, er hat geläutert im Schmelzofen, aber nicht als Silber erfunden, geschweige als Gold, und geprüft im Glutofen des Leides und dann trotzdem, um meinetwillen vollführe ich es. Nicht um deinetwillen, nicht weil du gefastet und gebetet hast, nicht weil du Prüfungen durchzumachen hattest, nicht weil du durch Leid gegangen bist, nicht weil du Schweres zu erdulden hattest. Wenn Gott etwas tut, dann tut er es um seines Namens willen, um seines Wortes willen, damit sich keiner vor ihm rühme. Es heißt hier weiter, denn wie dürfte mein Name entweiht werden und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Unserem Gott allein gebührt die Ehre von allen, die erkannt haben, dass sie nichts sind und er alles ist. Wenn er wirklich alles ist und wir das aus Überzeugung sagen können, wenn er alles ist, was bist dann du und was bin dann ich? Wenn er alles ist, was sind wir dann? Was sind wir dann? Dann sind wir ein Nichts. Aber ein Nichts, aus dem er etwas zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade machen kann. Und dazu kommen wir ja zusammen, dass er es durch sein Wort und durch seinen Geist in uns tun kann. Er ist der Erste, so lesen wir es hier, und er der Letzte. Und er sagt, hat doch meine Hand die Erde gegründet und meine Rechte den Himmel ausgespannt. Rufe ich ihnen zu, so stehen sie allesamt da. Versammelt euch alle und hört. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Rufe ich ihnen zu, so stehen sie alle da. Versammelt euch alle und hört. Nicht erklärt, legt aus, deutet, sagt, wie es weitergeht, sondern versammelt euch alle und hört. Hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Hört, was Gottes Wort sagt. Und wenn uns das gelingt, ist uns geholfen. Rufe ich ihnen zu, so stehen sie allesamt da. Versammelt euch alle und hört. Ich möchte zu denen gehören, die vor seinem Angesicht versammelt werden. Ich möchte vor ihm stehen. So wie ich bin, so komme ich zu ihm. Aber so bleibe ich nicht. So bleibe ich nicht. Es gibt keinen Menschen, der in die Gegenwart Gottes kommt, wirklich kommt, der so bleibt, wie er ist. Wir sehen es hier an Jakob und wir sehen es an allen anderen. Wer in die Gegenwart Gottes kam und ihn wirklich erlebte, der ging anders nach Hause, wie er gekommen war. Und wenn wir unter den Schall des Wortes Gottes kommen, um dem Herrn zu begegnen, dann müssen wir das Wort und den Geist wirken lassen. Versammelt euch alle und hört. Ich rufe ihnen zu. So stehen sie allesamt da. Vor wem? Wozu? Sie stehen vor dem Herrn. Sie versammeln sich vor ihm. Nicht, wie ich schon sagte, um eine Deutung zu hören, sondern vor dem Herrn, damit er durch sein Wort zu uns reden kann. Oh, wie herrlich ist alles, was er gesagt hat. Wie tief und kostbar sind die Gedanken Gottes. Wer unter ihnen hat dieses vorausgesagt? Keiner. Herzlichen Dank. Keiner. Bis jetzt ist nichts eingetroffen von allen, die was vorausgesagt haben. Und das ist der Beweis, dass sie sich nicht vor dem Angesicht Gottes versammelt haben, um auf ihn zu hören, sein Wort aufzunehmen, sondern sie sind unterwegs, um zu reden und wissen gar nicht, dass sie an Gott vorbeireden. Ich habe es angekündigt, habe ihn auch berufen. Ich habe ihn auftreten lassen. Und er wird sein Unternehmen siegreich durchführen. Tretet heran zu mir, vernehmt dieses. Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet. Nein, seit der Zeit, wo es vor sich geht, bin ich dabei gewesen. Immer dann, wenn die Dinge, die verheißen worden sind, sich erfüllen, ist der Herr immer gegenwärtig. Und sein Volk darf es miterleben, dass er alle seine Zusagen hält. Darin ruht unser Glauben. Darin unterscheiden wir uns von allen anderen. Am Sonntagmorgen war ein junger Mann hier aus der Baptistengemeinde und er hatte das Traktat gelesen und er sagte anschließend im Gespräch zu meinem Sohn, der Unterschied ist ja gar nicht so groß, wie ich es eigentlich erwartet habe. Einerseits ging es mir ein bisschen zu Herzen, denn wenn unsere Gottesdienste sich nicht von denen der Denominationen unterscheiden. Also, ich lächle im Moment aber mit einem tiefen Schmerz. Dann stimmt etwas nicht. Auf der anderen Seite habe ich ihm gesagt, es sind nicht die Gottesdienste oder die Art eines Gottesdienstes, sondern das, was Gott in diesen Tagen getan hat. Wir könnten Gottesdienste aufziehen mit Tamburin und was alles dazu gehörte. Und ich weiß nicht, aber wenn irgendjemand denselben Geist bekäme, wie diese Leute ihn haben, dann würden sie das Gleiche tun. Und das gibt es tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, überall. Dass Menschen denselben Geist bekommen, den der hat, der vorne steht und der eine Sache einführt. Aber was hätte das mit dem Geist Gottes zu tun? Auch daran denke ich manchmal. Bruder Branham trat vor das Mikrofon. Er lief nicht hin und her, aber die Worte, die waren gewaltig. Er hat nicht wie die Schriftgelehrten gepredigt, sondern mit göttlicher Vollmacht. Aber die göttliche Vollmacht war nicht in menschlichen Gesten, war keine Vorführung, keine Show, sondern göttliche Vollmacht bestand darin, dass Gott reden konnte und sein Wort durch gesalbte Lippen zu den Menschen sprechen. Und darin lag göttliche Vollmacht. Und darin liegt die göttliche Vollmacht noch heute. Nicht in dem, dass ich komme und sage, der Herr hat mich gesalbt und ich komme jetzt und bringe euch das oder ich. Nein, die Sache wird immer von Gott ausgehen und uns zu Gott zurückführen. Und dennoch wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass die Gottesdienste lebendiger werden. Dass wir alle wachgerüttelt werden und sagen, Herr, wir sind so undankbar. Wir lassen uns durch die irdischen Dinge, ich schließe mich da ohne jeglichen Zweifel und ohne an mich zu halten, mit ein. Auch ich bin manchen Schwankungen des Gemüts unterworfen. Aber das ändert an der Gewissheit, die ich in meinem Herzen trage, Gott und seinem Worte gegenüber, dem Heil, der Erlösung und der Gnade gegenüber, nicht das Geringste. Wie könnte das, was ich empfinde, an dem, was Gott getan hat, auch nur das Geringste ändern? Ich glaube, dass das, was Gott getan hat, weit mächtiger ist als das, was ich an Empfindungen in einem Augenblick haben mag. Nein, es bleibt dabei. Unser Gott hat uns in seinen ewigen Plan mit hineingenommen, den er in unseren Tagen zur Ausführung und zum Abschluss bringt. Wir glauben aus voller Überzeugung aufgrund des Wortes Gottes, dass wir uns vor seinem heiligen Angesicht versammelt haben und wir berufen uns nicht auf Jakob und nicht nur auf irgendeinen Propheten, sondern auf den Herrn, der durch die Propheten geredet hat und danken ihm für sein Wort, das uns zu einer lebendigen und kostbaren Offenbarung geworden ist. Was soll man darüber sagen? Nur eines, dankbare Herzen, möge der Herr uns aus Gnaden schenken. Wie Bruder Ross es wohl zum Ausdruck brachte, dass wir ausharren in Geduld, bis der Herr das, was er verheißen hat, auch tut. Alle, die sich in Geduld gefasst haben, aber im Glauben, das ist sehr, sehr wichtig. In Geduld fassen, aber nicht in Gleichgültigkeit, sondern im Glauben, dass der Herr sein Wort erfüllen wird. Abschließend wird noch gesagt, lass die Kunde dringen bis ans Ende der Erde. Rufet aus, erlöst hat der Herr seinen Knecht Jakob. Sie haben nicht Durst gelitten, als er sie durch Wüsten führte. Wasser aus dem Felsen ließ er ihnen rieseln und spaltete den Felsen, das Wasser hervorsprudelte. Es sollte bis ans Ende der Erde dringen. Lass die Kunde dringen bis ans Ende der Erde. Unser Herr sagte, darum geht hin in alle Welt. Und er sagte, ich werde mit euch sein bis an das Ende der Erde oder der Zeit, was immer es sein mag. Rufet aus, erlöst hat der Herr seinen Knecht Jakob. Rufet aus, erlöst hat der Herr sein Volk. Und singet erlöst bin ich, darf es wohl rühmen. Verkündet es bis an die Enden der Erde. Macht es kund, denn Gott hat's getan. Sollten wir uns dessen schämen? Er hat's getan. Dafür sind wir dankbar. Er hat den Felsen gespalten und hat den Durst gestillt. Und der Felsen blieb nicht auf einer Stelle. Wenn ihr es nachlesen wollt, es waren genau 40 Stationen, die das Volk Israel gemacht hat in den 40 Jahren. Ganz sonderbar. Ich habe sie alle rot angestrichen. Und Gott, der Herr, führte sie in der Feuersäule und gleichzeitig war er doch der Felsen, der sie begleitete, aus dem das Wasser hervorsprudelte. Denn er ist der Fels, so steht's geschrieben. 1. Korinther 10, Vers 3. Christus war der Felsen, der sie begleitete und aus dem sie tranken. Und dann verstehen die Menschen die Gottheit nicht. Ich auch nicht. Aber ich glaube. Ich glaube an meinen Herrn, der sich in solcher Erhabenheit geoffenbart hat, dass alle Weisen daran zu Schanden werden und alle Narren weise werden. Ja, unser Gott ist einfach über all unser Denken erhaben. Da ist er in der Feuersäule als der große Ich Bin, als der Herr. Im Feuer, in der Wolke, bei Tage und bei Nacht redet mit Mose und das ganze Volk Israel sieht die Wolke und da begleitet er als Felsen, aus dem jede Menge Wasser während den 40 Jahren in der Wüste. Und man muss einmal die Wüste gesehen haben, um zu wissen, was das bedeutet. Weit und breit kein Leben. Weit und breit nichts als Sand, Gestein und Wüste. Nicht ein grüner Flecken ist da zu sehen. Wer das mit eigenen Augen sah, ist erschüttert. Und ich möchte wissen, wie viele von all den Gläubigen, auch auf der letzten oder auf jeder Reise, nicht fast jeden Tag bei sich selber gedacht haben, Herr, soll das das Land sein, das herrlich ist und von Milch und Honig überfließt und alles? Naja, ihr seid ja alle ehrlicher. Ihr sagt's nicht so, aber ich sag es. Ich habe es einige Male, auch jetzt auf der letzten Rundreise, bei mir selber gedacht. O Herr, was hast du hier an diesem Lande gesehen? Was hat dich dazu bewogen, dein Volk hierher zu führen? Und ob ihr es mir glaubt, ihr wisst ja, ich war in 83 Ländern, aber es gibt kein Land, das so hoffnungslos, so trostlos, so öde ist wie das Land Israel. Es gibt kein zweites Land auf Erden, keines, keines, das mit dem Land verglichen werden könnte. Und doch wird Gott ein Paradies daraus machen. Gott hat zu der Zeit mit Sicherheit, und ich habe auch dafür irgendwo die Schriftstelle gefunden auf der Rundreise in Israel. Ich wollte unbedingt wissen, ob es ursprünglich so war oder ob es so geworden ist, wie es heute ist. Und ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Gott hilft mir, wenn es um sein Wort geht, jedes Mal. Jedes Mal. Ich habe gar nicht lange suchen brauchen. Ich habe in einem der drei schönen Propheten, habe ich dann doch gelesen. Zusammengefasst wollen wir es heute Abend uns allen zurufen, der Herr möchte nicht nur, dass wir uns auf den Gott Jakobs berufen, er möchte, dass wir ein Erlebnis machen, wie er es gemacht hat. Er möchte nicht nur, dass wir uns auf Christus berufen, sondern mit ihm unser Erlebnis machen. Und alles, was wir gehört haben, wollen wir uns zu Herzen nehmen, und dann unserem Herrn dafür danken, dass er so viel Treue, so viel Gnade und so viel Barmherzigkeit an uns geübt hat und dass er uns Dinge aus seinem Worte hat wissen lassen, hat aufnehmen lassen, verstehen lassen, die wir vorher nicht gewusst und nicht gehört hatten. Hier steht das eine Wort, das wollte ich noch betonen. Und vor dem heutigen Tage hast du nichts davon gehört. Gott hat immer und für alles ein Heute. Ein Heute. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Vor dem heutigen Tage hast du nichts davon gewusst. Wartet ab, ob nicht Gott noch manche Überraschung für uns haben wird. Und ob wir dann nicht irgendwann noch dasselbe Wort werden lesen können und sagen, seht ihr, wir haben zwar geahnt, dass noch etwas kommt, wussten aber nicht wie und wussten nicht wann, wussten aber, dass es kommen wird. Und dann werden wir uns freuen und im Namen des Herrn, unseres Gottes, preisen und ihn rühmen und ihm allein von Herzen die Ehre dafür geben. Amen.